Schon mal für diese Steilvorlage und Sie haben es im ersten Vortrag gemerkt, ich bin noch sehr am Lernen, was die Technik betrifft. Ich versuche jetzt da vorne sprechen zu können. Jetzt habe ich meinen Überblickshelfer hier vor mir. Ich hoffe, damit bin ich auch für alle gut verständlich. Ja, Political Correctness, es wirkt oft wie ein Kasperletheater. Es wirkt oft geradezu lächerlich, wie angebliche Kämpfer von Freiheit und Toleranz uns erzählen, dass wir nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen dürfen, dass der Begriff Ausländer böse ist und Migrant schon grenzwertig ist, dass Negerkuss jetzt Schoko, was auch immer heißen soll, Schokokuss, ja, das ist ja mindestens genauso rassistisch. Es wirkt oft wie so ein Kasperletheater und wir fragen uns, was sollen wir davon eigentlich ernst nehmen? Und wer glaubt diesen Unsinn? Ich hoffe, im Rahmen dieses Vortrages werde ich Ihnen aber aufzeigen können, dass es nicht einfach nur um ein Vertauschen von ein paar Begriffen geht, ein paar Übereifrige, die unsere Sprache jetzt noch ein bisschen nachmodellieren wollen. Es geht um weitaus mehr. Und deshalb werden wir uns auch gleich im ersten Teil mit der Frage auseinandersetzen, woher kommt das? Was steckt dahinter? Und ich hoffe, ich bekomme gut ein Gleichgewicht hin, das bei Ihnen ankommt. Es ist beides. Es sind einmal gewollte Prozesse von bestimmten Gruppen forciert, und zum anderen, es hat mit unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu tun. Und beides zusammen befruchtet sich extrem negativ. Und noch ein vorweg, gerade in diesem Zusammenhang, Entschuldigung, höre ich leider immer wieder von Verschwörungstheorien. Und glauben Sie mir, Verschwörungstheorien sind der Feind der Wahrheit. Es sind nicht 12 Ausgesuchte, die um eine große Tafel herum sitzen. Es ist nicht irgendeine Gruppe von Illuminaten, Freimaurern. Es ist keine Verschwörung des Vatikan. Und ich hoffe, dass niemand auf die schlimmste aller Theorien hier noch ansprechbar ist. Nein, es steckt auch nicht der Weltzionismus dahinter. Aber ich sage es gleich im Voraus, weil mir leider sogar geistlich gut sortierten Kreisen immer wieder sowas begegnet. Und nein, das alles steckt nicht dahinter, aber es gibt verschiedene Gruppen, die ein Interesse an dieser Entwicklung haben, die sie vorantreiben und andererseits das, was an wirtschaftlichen Umbrüchen, gesellschaftlichen Umbrüchen in den letzten Jahrzehnten passiert ist, hat das extrem begünstigt. So, das schon mal vorweg. Jetzt ist die Frage, könnte klappen? Genau. Ich habe zur Einstimmung ein kleines Video mitgebracht. Es ist ein Ausschnitt aus einer deutschen Vorabendserie, lief vor ungefähr 15 Jahren im Öffentlich-Rechtlichen. Und jetzt gucken wir mal. Ich hoffe, wir haben auch Ton. Und das passt gut zum Einstieg zu unserem Thema. Also von mir aus verkehrt.
Okay, dann machen wir so, dass der Ton ist abgegeben.
Schade, das war ein Versuch, wer ist? Dann werde ich es kurz zusammengefasst erzählen. Vielleicht kennt mancher von Ihnen noch diese Szene. Unser Lehrer Dr. Specht. Sie können das auch bei, wenn Sie online unterwegs sind, YouTube, unser Lehrer Dr. Specht, Political Correctness. Und er lässt sich ungefähr 3 Minuten aus, nachdem ein Schüler ihn belehrt, oder eine Schülerin, Negerküsse sagt man heutzutage aber nicht mehr, hält er so eine Schmährede auf Political Correctness und Sprachpolizisten und Emanzen die unsere deutsche Sprache verderben. Das lief im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist gar nicht so lange her. 10, 15 Jahre so in dem Dreh. Das wäre heute undenkbar. So, wunderbar. Warte ganz kurz, ich muss mich jetzt hier auch noch einmal mit der Technik auseinandersetzen. Aber bin ich ja hier in guten Händen. So, jetzt habe ich noch so ein. Okay. Also, vom Redeverbot zum Denkverbot, wie Political Correctness Meinungskontrolle fördert. Und wir haben wieder drei Oberpunkte. Erstens, die Architekten des neuen Menschen. Zweitens, die Strategie der Kulturrevolution. Und Konzepte für den Widerstand. Also im Prinzip, woher kommt es? Wie geht es strategisch vor? Und was können wir dagegen machen? Und ich hoffe, alle bleiben bis zum Schluss. Denn gerade das Letzte ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen es erstmal verstehen und halbwegs durchschauen. Und dann dürfen wir nicht untätig bleiben. Und oft denken wir, was soll ich schon verändern? Die da oben machen das gegen uns. Die großen Medien haben, die Bildungspläne schreiben und so. Und einerseits stimmt das natürlich. Andererseits sind die da oben, sind gerade diese Lobbyorganisationen, die vieles davon vorantreiben, auf ganz schmalen Füßen unterwegs. Und das ist jetzt wiederum die Kehrseite von dem ganzen Social Media, also vom ganzen Internet und den ganzen Portalen, wir können auf einmal mitreden. Es ist zum Beispiel aufgefallen, dass viele Bücher auf Amazon gar nicht bewertet sind. Ganz schlechte Bücher, die fast gar nicht bewertet sind, und es reicht 2-3 Leute, die anfangen, Kommentare zu schreiben und Sternchen zu vergeben. Gute Bücher, die noch gar nicht bewertet sind. Wir haben Möglichkeit, selbst sogar Videos zu produzieren, die weltweit gesehen werden können. Wir haben Möglichkeit, Artikel zu schreiben. Wir können uns heute so viel einmischen. Wir kommen nachher mal drauf. Aber erstmal gucken wir, woher kommt das Ganze. Das Ganze ist nämlich kein Zufall. Wie kommt es dazu, dass wir eine Kultur haben, ein Klima haben um uns herum, was einerseits Vielfalt und Individualismus propagiert und ganz große Freiheit und andererseits irgendjemand zu bestimmen scheint, hier ist aber Schluss. Das ist nicht mehr PC. Das ist nicht mehr politisch korrekt. Und es ist ganz spannend, nochmal so ein kleiner Auszug aus meiner Vergangenheit, als ich mich noch in linken und linksradikalsten Kreisen bewegt habe. Da war Political Correctness auch permanent ein Thema. Was darf man in bestimmten Veranstaltungszentren sagen? Darf man Witze erzählen? In manchen durfte man das nicht, da wurde man rausgeschmissen. Hat man einen falschen Spruch gemacht über Männer und Frauen? Hatte man Hausverbot. Dann hieß es, ich bin wohl nicht PC genug, um hier sein zu dürfen bei euch. Bin nicht politisch korrekt genug. Aber es hat weitaus größeren Einfluss auf unsere Realgesellschaft, nicht nur auf irgendeine kleine politische Sektenszene. Ich habe Ihnen nochmal Papier mitgebracht. Damit werden wir heute Nachmittag arbeiten. So, bevor wir hier auf unseren Zettel gleich schauen, noch eins vorweg. Die Architekten des neuen Menschen. Wir werden gleich im Laufe des Vortrags noch drauf kommen, was soll das mit den neuen Menschen? Das ist ein Begriff, der uns begleiten wird. Fragen wir uns erstmal, was ist eine Ideologie? Eine Ideologie, das ist, denke ich, eine griffige Definition, ist ein Glaubenssystem. Eine Ideologie ist ein Glaubenssystem. Das behauptet, es führt Menschen zu einer Art von Erlösung. Also in die Freiheit durch irgendeine Weltrevolution oder den gesellschaftlichen Fortschritt, bis die Welt wieder heil ist. Also ein Glaubenssystem, das zur Erlösung des Menschen leiten will, oder das behauptet, und das Gott als entscheidenden Faktor verneint. Der Mensch rettet sich selbst. Das ist eine Ideologie. Und da sehen wir, Ideologie ist nicht nur das, was sich irgendwie an den politisch extremen Rändern unserer Gesellschaft bewegt, sondern alle Konzepte, die sagen, wir Menschen lösen aus unserer Kraft die Probleme dieser Welt. Entweder dadurch, dass wir halt durch Technik und Medizin und Sonstiges so weit vorangehen, dass wir keine Probleme irgendwann mehr haben, oder indem wir eine soziale oder kulturelle Revolution veranstalten, die Gesellschaft transformieren, ne, auch in bestimmten fromm genannten Kreisen begegnet uns das Wort Transformation. Achtung, informieren Sie sich gut über die Problematik der Emerging Church, die eine Ideologie im frommen Gewand ist. Okay, also Ideologie, Glaubenssystem, das Erlösung verspricht und das Gott verneint und sagt, der Mensch rettet sich auf irgendeine Art und Weise selbst. Und jetzt gehen wir, ein wenig durch die Geschichte vom Humanismus im Eiltempo über Darwinismus und Sozialismus zur Frankfurter Schule und schließlich zum dominanten Mainstream-Glauben unserer Zeit. Damit haben wir so einen Crashkurs, eine Kurzübersicht. Woher kommt denn das? Und darum haben Sie jetzt auch diesen Stammbaum der Ideologen bekommen. Es gibt noch viele, viele andere, die man hier einfügen könnte und vielleicht auch sollte. Aber ich denke, hiermit sind wir schon gut bedient für den Moment. Ich hoffe, Sie haben alle ein Paper bekommen. Irgendwer ohne? Gut. Also, mit tief in den Wurzeln, auch wenn er sicher nicht der erste war, aber der für uns heute wahrscheinlich noch entscheidendste, Jean-Jacques Rousseau, der im Kern gesagt hat, der Mensch ist gut, er hat einen guten Kern und er wird verdorben von der Gesellschaft. In seinem Erziehungsklassiker Emile beschreibt er halt, wie er in Isolation ein Kind fiktiv großzieht und nur so das Gute an ihn heranlässt, das Gute in ihm groß macht, bezeichnet, dass Rousseau seine 5 Kinder ins Waisenhaus gegeben hat und dann so auch hier am Buch schrieb. Rousseau hat diesen Gedanken nochmal sehr kultiviert, der Mensch ist eigentlich ein Guter. Und es gibt Böses in ihm, aber das kommt nicht aus ihm selbst heraus. Und das ist der Kern dieser ganzen humanistischen Ideologien, die daraus folgern. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns mit dem biblischen Menschenbild befassen. Das können wir heute hier im Rahmen dieses Vortrags nicht machen. Was ich Ihnen unter anderem empfehlen kann, ist Folgendes. Das ist dieses Heftchen, das heißt die Herzensfrage, wie unser Menschenbild die Erziehung bestimmt. Es geht darum, wie uns am Beispiel der Kindererziehung gezeigt wird, was ist biblisches Menschenbild und was ist das Menschenbild, was sogar fromme Christen, die geistlich klar stehen, auf einmal annehmen, wenn es um die Kinder geht. Weil man die Kinder lieb hat und weil sie süß gucken können. Und weil sich in ihnen und in ihrem bösen Herz unser böses Herz widerspiegelt. Auf einmal werden viele von uns zu Humanisten, wenn es um die Kinder geht. Und ich denke, auch wenn Sie keine Kinder haben, noch nicht, oder die Kinder schon aus dem Haus sind, ich darf es Ihnen sehr empfehlen, verschiedene Gemeinden und verschiedene Verbände verbreiten dieses Heft mit. Das ist verlagslos und copyright-frei. Ähm, ist anonyme Autorenschaft, aber es ist auch im Netz verfügbar. Ja, im Zweifelsfall melden Sie sich mal bei uns in Hannover, wir haben eigentlich immer noch welche vorrätig. Ein gutes Beispiel, um sich mal damit auseinanderzusetzen, wie weit weg sind wir auch schon selber beeinflusst von dem, was biblische Lehre vorgibt. Und auch hoffentlich segensreich zur Korrektur und um sich überführen zu lassen und neu ausrichten zu lassen. Gut, also Jean-Jacques Rousseau. Und dann gab es so etwas wie einen Doppelschlag. Marx und Engels veröffentlichten ihre Erstschriften, aber sie wurden kaum angenommen. Also die Begründer des Sozialismus, Kommunismus, sie haben viel Arbeit investiert und es interessierte kaum jemand. Weil die Menschen, auch wenn nicht die meisten Christen waren, noch gegründet waren in einem Menschenbild, in einem Weltbild, was auf jeden Fall von der Bibel mitgeprägt war. Und sie sagten, die Geschichte der Menschheit ist ein großer Kampf. Ein Kampf zwischen oben und unten, zwischen den Klassen, zwischen arm und reich. Und eine bessere Gesellschaft kann es nur geben, wenn die Unterdrückten rebellieren gegen die Mächtigen und alle gleich gemacht werden. Und das prägt den Sozialismus von damals bis heute und nicht nur den Sozialismus in irgendwelchen vereinsamten Staaten wie Nordkorea oder so, sondern der Sozialismus, der bei uns in der Gesellschaft angekommen ist. Alles soll gleich werden. Alle Unterschiede sollen weg. Oder wir könnten auch sagen, alle ab in die Uniform. Und das macht alle Sozialismen sehr ähnlich. Egal, ob sie sich international oder Nationalsozialismus nennen. Im Sozialismus sollen alle gleich werden. Alle im Gleichschritt. Gleich denken, gleich aussehen. So. Also, Marx und Engels waren wenig erfolgreich. Und dann kam ihnen jemand zu Hilfe, der parallel geschrieben hatte und gerade eine Abrechnung mit Gott plante. Das war Charles Darwin. Das ist sehr interessant, wenn Sie mal seinen Briefverkehr lesen. Der ist in Buchform rausgekommen, wie er schon vor seiner Reise mit der Bibel sagte, er will beweisen, dass es Gott nicht gibt, weil Gott ihm sein Kind genommen hat. Obwohl das etwas schizophrene Denkweise ist. Wir sehen, Darwin wollte Gott dekonstruieren. Auf den Begriff kommen wir nachher nochmal. So, und dann waren die beiden da. Darwin, der sagte, es gibt keinen Schöpfer. Wovon fast alle Menschen ausgegangen sind noch zu der Zeit. Es gibt irgendwie einen Schöpfer. Ob er jetzt noch was tut oder sozusagen im Ruhestand ist, da war man gespaltener Meinung zu dem Zeitpunkt. Aber dass es einen Schöpfer gibt, das war noch die Mehrheitsmeinung. Und er sagt, es gibt keinen Schöpfer. Und damit auch die Relativierung von Gottes Ordnung. Also wenn es keinen Schöpfer gibt, dann sind seine Ordnungen auch nicht wichtig. Nicht bindend. So, und das war Türöffner für die Lehren von Marx und Engels. Und Marx hat auch noch begeistert mehrere Briefe an Darwin geschrieben, wo er sich bedankt hat für diese Türöffnerarbeit für den Sozialismus. Und wir wissen, also Darwin war nicht nur für den klassischen Sozialismus der Türöffner, sondern auch für den nationalen Sozialismus. Ich empfehle sehr, lesen Sie mal die Abstammung des Menschen, Seiten 170 bis 180 der Originalausgabe. Gibt es auch kostenlos im Internet, kann man sofort einsehen. Wie er dort schreibt, dass wir sehr unproduktiv sind, dass wir sehr unweise handeln, weil wir Kranke am Leben halten, weil wir Krankenhäuser haben, weil wir Behinderte und Kranke pflegen. Die sollten sterben. Wir sollten verhindern, dass die Dummen sich fortpflanzen. Also wenn man sagt, das, was Hitler und die Nazis gemacht haben, war nicht in Darwins Sinne, bestimmt nicht in den Details, aber die großen Linien stehen eins zu eins so in seinem zweiten großen Werk. Daraus erwachsen Sigmund Freud, Der sagte, also es ist kein Zitat, nicht alles hier sind Zitate, sondern ganz knappe Zusammenfassung. Der meinte, das eigentliche Ziel, die Zielrichtung des Menschen, ist eigentlich Sexualität. Und alle Leistungen, die Menschen sonst verbringen, also Arbeit, Kunst, Kultur, da wird die Energie, die eigentlich auf Sexualität ausgerichtet ist, umgelenkt. Und nur dadurch kann der Mensch ein Kulturwesen sein. Aber eigentlich ist der Mensch ein Triebwesen. Warum konnte er das sagen? Weil Darwin gute Vorarbeit geleistet hatte und gesagt hat, der Mensch ist nicht nach Gottes Ebenbild geschaffen, sondern er ist nur ein Tier. Er ist ein etwas schlauerer Affe. Und im Prinzip sagte Freud, der Mensch unterscheidet sich zwar noch vom Tier, aber im Prinzip ist er triebgelenkt und die hohe Leistung ist, dass er ab und zu seine Triebe in Kanäle leiten kann. Also er muss nicht von einem Triebbedürfnis zum nächsten von Baum zu Baum springen, sondern er kann zwischendurch sich ein bisschen beherrschen, Städte bauen, Bilder malen. So, und Freud, auch ganz wichtige Person, weil das, was später Frankfurter Schule heißt, das, was bis heute die sogenannte Sexualpädagogik beeinflusst, viele, viele, viele führende Kräfte der Grünen, des politischen Homolobbyismus beeinflusst, bezieht sich auf Sigmund Freud. Nicht eins zu eins, aber es ist stark, stark davon noch beeinflusst. Friedrich Nietzsche, der sagte, Gott ist tot. Er meinte nicht, dass Gott jemals gelebt hätte, sondern die Idee von Gott ist tot. Genau, es gibt sehr, sehr, sehr schönes Comicbild davon. Wo steht, Gott ist tot, Nietzsche. Nietzsche ist tot, Gott, darunter. Und er meinte, die Idee von Gott ist tot. Die Idee, dass es einen Schöpfer gibt, dass es eine erste und letzte Autorität gibt, das ist tot. Er meinte, Christen und Judentum, das wären Sklavenreligionen, die er verachtet und die uns daran hindern, Übermenschen zu werden. Und schon allein an seinem Vokabular erkennen wir, für wen er mit Türöffner war. Zusammen mit diesen anderen Personen. Schritt für Schritt die Tür nicht nur, aber auch für das Dritte Reich geöffnet hat. Und nur ganz nebenbei gemerkt, also der Stalinismus unterschied sich in seiner Ideologie ganz wenig vom Nationalsozialismus. Das nur mal so am Rande bemerkt. Sowohl Stalin als auch Hitler meinten übrigens, also unabhängig voneinander, ohne Darwin hätte es unsere Reiche nicht gegeben. Stalin sagte einmal sinngemäß, wenn er nicht Darwin gelesen hätte, dann wäre er wirklich Priester geworden. Aber nachdem er Darwin gelesen hat, ist er Stalin geworden. Und Hitler meinte, das tausendjährige Deutsche Reich hätte es ohne die Schriften Darwins nie gegeben. Nur so am Rande. Ja, und wie gesagt, Nietzsche hat da viel Grundlagen mitgelegt. Carl Gustav Jung, Stichwort Tiefenpsychologie, muss man sich nicht intensiv mit auskennen, aber wenn Sie Tiefenpsychologie hören, dann ist das eng verbunden mit Carl Gustav Jung. Er war besessen, sagt er selber. Er hat seine großen Werke unter dem Einfluss von Dämonen geschrieben, sagt er selber. Und er ist einer der wichtigsten, können sagen, so Meta-Lehrer im psychotherapeutischen Bereich. Heute sagt man natürlich, weder Freud noch Jung kann man eins zu eins nehmen. Die waren übrigens eng verbändelt miteinander. Jung war so der Atheist, der Angst hatte, seine Lehren werden nicht angenommen, weil er jüdische Wurzeln hat. Und Jung war der Extrem-Esoteriker. Und wie gesagt, bis heute haben die großen Einfluss, also diese Lehren, auf den psychotherapeutischen Bereich. Und wir müssen immer noch mal unterscheiden zwischen Psychotherapie und Psychiatrie. Das eine ist Medizin, das andere ein Kompott aus verschiedenen Lehren. Carl Gustav Jung, Wilhelm Reich. Wenn sich vielleicht mal fragen sollten, woher kommen eigentlich diese Wahnsinnslehren, die zum Beispiel aktuell in den Bildungsplänen auf uns zurollen oder schon angekommen sind. Brandenburg, Berlin, Nordrhein-Westfalen sind diese Wahnsinnspläne schon Realität geworden. Baden-Württemberg wird kommen. Niedersachsen ist beschlossene Sache. Schleswig-Holstein steht vor der Tür. Woher kommt dieser Wahnsinn, dass man Kindern ab der ersten Klasse beibringen soll, lebt deine Sexualität aus. Ich hatte vorhin ja mal so ein Beispiel berichtet, dass Kinder auf einmal Ansprüche hören, die nicht ihrem Alter entsprechen, die eigentlich gar keinem Alter entsprechen sollten, und sie zu Handlungen unter Druck gesetzt werden. Wie kommt man auf sowas? Was soll das? Wenn Sie starke Nerven haben, lesen Sie mal Die sexuelle Revolution von Wilhelm Reich, erschien 1936, also das ist natürlich ein Nachdruck. Die sexuelle Revolution, wo er ganz genau beschreibt, wie eine Gesellschaftsrevolution stattfinden soll in Zukunft. Und er war überzeugt, das, was in der Sowjetunion zu der Zeit los war, da war schon viel Gutes dran, aber das wird in Europa so nicht funktionieren, das war schon erkannt. Und er sagt, der Schlüssel ist Sexualität und Kinder. Er sagt, ich lese ihm mal ein Zitat vor. Er sagt hier auch in diesem Buch, wir diskutieren nicht die Existenz oder Nicht-Existenz Gottes. Wir diskutieren das nicht. Wir eliminieren einfach die sexuelle Repression. Also wir zerstören die Grenzen für Sexualität und lösen die kindlichen Bindungen an die Eltern auf. Noch einmal. Also wir diskutieren nicht, ob es Gott gibt oder nicht. Wir zerstören die sexuellen Grenzen und lösen die kindlichen Bindungen an die Eltern auf. Das war das Programm für den neuen Sozialismus, wie Wilhelm Reich ihn 1936 beschrieben hat. Also Wenn wir die Kinder dazu bringen, sexuell sich zu verhalten, also Sexualität auszuleben und möglicherweise sogar ein Recht irgendwann dafür einzufordern, dann gibt es nicht mehr diesen Unterschied zwischen Erwachsenen und Kindern. Dann können die Erwachsenen die Kinder nicht mehr beherrschen. Und dann haben wir Rebellion. Und Kinder sind leicht manipulierbar. Das hat er als Weg zur Revolution gesehen. Das ist keine Verschwörungstheorie. Sie können das Original lesen. Gibt es auch sogar auch kostenlos im Internet als Datei oder für 2 Euro irgendwo im Antiquariat. Dann brauchen wir uns nicht wundern bei dem, was gerade los ist. Warum sollen Kindern sexuelle Inhalte so aggressiv nahegebracht werden? Zwangsweise. Nicht als irgendein Vereinsangebot der, weiß ich nicht, der sexualrevolutionären e.V. oder so, wo man Kinder hinschicken kann. Das ist schon gruselig, wenn sowas zugelassen ist. Nein, als Pflichtveranstaltung in den öffentlichen Schulen. Und wenn Sie mal einen Einblick haben möchten, in welche Richtung das Ganze geht, ich habe hier mitgebracht, und das hängt eng zusammen mit unserem Herrn Reich, wie gesagt, Sexualpädagogik der Vielfalt, das ist das Lehrerhandbuch, da sind die Stundenentwürfe drin für den Bildungsplan. Das ist das Original. Wie gesagt, starke Nerven vorausgesetzt. Das ist ein Aufklärungsbuch, ein Jugendbuch zum Thema Sexualität, was bis heute empfohlen wird, auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Nee. Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass eine ganze Industrie davon lebt. Ein ganzer Dienstleistungssektor lebt davon, dass immer mehr Leute sich für Therapie bedürftig halten. Also es ist sozusagen in die Zukunft investiert. Ein Buch, wirklich erschreckend, das ist ein Buch, das wird so ab dem Kindergartenalter eingesetzt. Und ich weiß auch hier in der Nähe von Pferden, von einem Kindergarten, wo es eingesetzt wird, oder wurde bis vor kurzem, Lisa und Jan, ein Aufklärungsbuch für Kinder und ihre Eltern. Ein Bilderbuch davon, wie Kinder Sexualität haben und Erwachsene und wie Kinder Erwachsenen dabei zugucken. Ja, das wird praktisch eingesetzt. Ich packe die hier irgendwo mal an die Seite. Wie gesagt, wer nicht glaubt, dass es wirklich so krass ist, der möge einen Blick da reinschauen, nur er sei gewarnt, bitte. Das sind Früchte eines Wilhelm Reichs, Spätfolgen sozusagen. 80 Jahre später, knapp, er hätte sicher gejubelt. Er sagt, sexuelle Revolution bringt das Paradies auf Erden, wenn wir alle sexuell befreit sind, dann gibt es Erlösung. Das ist die große Erlösung. Es gibt Gewalt auf der Welt. Warum? Weil die Sexualität unterdrückt wird durch Tabus und Scham. Und wenn wir tabulos und schamlos werden, Mensch, dann bricht das neue Paradies an. Weil dann werden wir alle liebevoll zueinander. Das sagt er nicht alleine. Ja, Herbert Marcuse, er sagt, also Familie ist das große Problem, und umso weiter wir nach oben gehen, sagen das fast alle, das große Problem ist Familie. Darüber haben wir auch Adorno und Horkheimer, welche der Begründer dieser Frankfurter Schule, also des Instituts für Sozialforschung in Frankfurt, die Kaderschmiede und Keimzelle des Kulturmarxismus. Sie sagen, Familie ist die Keimzelle der Diktatur. Wir haben schon in den 30er Jahren ein Buch herausgegeben, Autorität und Familie, ein Gemeinschaftswerk, in dem sie sagen, Kinder, die aufwachsen in einer traditionellen Familie oder in einer klassischen Familie, also der Vater als das Haupt der Familie, die Frau, die sich ihm unterordnet, und die Kinder, die unter der Autorität beider Eltern stehen. Das ist die perfekte Vorbereitung, um Rädchen in einer Diktatur zu werden. Das ist sozusagen die Schule des Faschismus. Im gleichen Jahr veröffentlicht wie dieses Machwerk hier. Und das Ideal war die Urhorde. Also der Sündenfall der Kulturmarxisten war folgender. Früher lebten Menschen ja so affenartig in einer großen Horde zusammen, und angeblich war Doktrin, nur die Mütter kannten ihre Kinder. Das heißt, niemand hatte seine Frau oder umgekehrt, sondern man paarte sich, wie man wollte, und nur die Mütter wussten, welche Kinder zu ihnen gehören. Die Väter wussten das nicht. Und es war das angebliche Paradies, weil es keinen Besitz gab. Nicht mal meine Frau oder mein Mann. Und dann gab es halt den Ursündenfall nach dieser Theorie, und irgendjemand hat gesagt, das ist meine Frau. Und ab da an kam die Idee vom Besitz auf, und das Paradies war danieder. Und dahin will man zurück, ins Urparadies, dass wir alle so menschenaffenmäßig zusammenleben, und naja, davon Rest können Sie sich jetzt denken. Ja, wir lassen einige aus, aber wir wollen jetzt einmal so die großen Linien aufzeigen. Hans Hamsen war erfolgreich im Dritten Reich, und danach hat er auch im Nachkriegsdeutschland noch einiges bewirkt. Er hat nämlich Pro Familia gegründet. Pro Familia ist gegründet worden von einem lupenreinen Eugeniker des Dritten Reiches. Der sagt, das wünschenswerte Leben, das muss man erhalten und das andere muss man ausmerzen. Das sind die Wurzeln von Pro Familia. Und er sagt, Geburtenkontrolle schützt die Gesellschaft. Zusammen mit der Internationalen Organisation für geplante Elternschaft, die gibt es bis heute, die wirkt in der Weltgesundheitsorganisation mit. Deren Gründerin war eine widerliche Rassistin, Margaret Sanger, die oft davon sprach, dass man unwertes Leben ausmerzen sollte. Und sie setzt sich dafür ein, dass Bevölkerungskontrolle vor allem da stattfindet, wo Bevölkerungszuwachs halt unerwünscht ist. Also sie machen das etwas weniger in reichen Ländern des Westens, aber ganz intensiv halt, wo Arme leben, wo Schwarze leben. Und das, wie gesagt, machen die bis heute. Dann jemand, der ganz viel bewirkt hat im Bereich der Pädagogik und dafür gesorgt hat, dass wir diese Pädagogik, wie wir sie heute haben, das war A.S. Neal. Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Ich denke, antiautoritäre Erziehung hat jeder schon mal irgendwo gehört, als Schlagwort zumindest. Er ist derjenige, der das erste wirklich handfeste Konzept dazu geschrieben hat. Er hat ein Internat geleitet in England und das war ja so das Versuchslabor für antiautoritäre Erziehung. Und so ähnlich wie es mit Freud und Jung ist in diesem therapeutischen Bereich, sagt heute kaum noch ein Pädagoge, ich bin ein Anhänger von A.S. Neal. Aber diese Idee, dass Erwachsene und Kinder auf einer Stufe stehen miteinander und horizontal miteinander agieren, das ist ihm jetzt zu verdanken. Man sagt, ja, diese ganze Kinderladenbewegung und antiautoritäre Erziehung ist etwas übertrieben. Heute haben wir so die Diätversion davon, das nennt sich partnerschaftliche Erziehung oder demokratischer Erziehungsstil. Es ist halt die geschliffene Variante von dem hier. Aber Eltern, Erwachsene sollen keine Autorität sein. Kinsey. Wer von Ihnen hat von Alfred Kinsey mal was gehört? Setzen Sie sich damit auseinander. Unbedingt. Wenn wir diese ganze Debatte um nicht nur diese Bildungspläne und was das betrifft, sondern die Entwicklung, diese ethische Entwicklung der letzten Jahre verstehen wollen, dann müssen wir Kinsey kennen. Kinsey war eigentlich Insektenforscher. Er hat auch nie was anderes gelernt. Er hat dann auf Anfrage seiner Uni Ehevorbereitungskurse abgehalten, weil an der Uni da Bedarf war. Und naja, ihn haben sie halt gefragt und er hat nicht schnell genug Nein gesagt und merkte halt, dass großes Unwissen unter den Studenten zu dem Thema ist. Und dann hat er angefangen mit Forschung und hat Interviews geführt, höchst intime Interviews mit vielen, vielen Fragen an tausenden Leuten, was allerdings erst in den letzten Jahren dann so entdeckt wurde, dass sehr, sehr viele seiner Interviewpartner Gefängnisinsassen waren, besonders viele Sexualstraftäter waren, viele männliche Prostituierte dabei waren. Und dann fragte man sich, er brachte zuerst das Buch heraus, die Sexualität des Mannes, und dann waren da so Daten drin über das sexuelle Verhalten 3 Monate alter männlicher Säuglinge oder 2-jähriger Kinder, und man fragt sich, woher hat dieser Mann diese Information? Und wie gesagt, jetzt kam heraus in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass er eng mit pädophilen Serienvergewaltigern zusammengearbeitet hat, die Tagebuch für ihn geführt haben. Unter anderem ein Lagerkommandant aus dem Nazireich in Deutschland, der sich an jüdischen Kindern über Jahre vergangen hat und erst in der Nachkriegszeit verurteilt wurde, und die ganzen Akten, Protokolle über jeden Missbrauch lagen bei Kinsey und waren Grundlage für seine Veröffentlichung. Und bis heute beruft man sich auf Kinsey, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also sozusagen das Staatsinstitut zum Thema Aufklärung beruft sich auf Kinsey, auf Zahlen und Daten von Kinsey. Die moderne Sexualpädagogik beruft sich auf Kinsey. Die Homo-Bewegung beruft sich auf Kinsey. Und die meisten wissen aber gar nicht, wer Kinsey überhaupt wirklich war. Es wird nämlich immer gesagt, Kinsey hat endlich mal gezeigt, was normal ist. Und dass alle Formen von Sexualität normal sind. Also laut Kinsey hat zum Beispiel jeder dritte Mann in den 50er Jahren in den USA homosexuelle Kontakte gehabt. Und jeder fünfte Farmer, also jeder fünfte Bauer, hatte sexuellen Kontakt mit seinen Tieren. Okay. Kinsey ist es wichtig, dass wir ihn kennen, weil er wird immer herangezogen, wenn es um neue Sexualethik geht. Aber Kinsey hat doch herausgefunden, das ist doch völlig normal. Kinsey hat doch gesagt, wenn man dann seinen Gesprächspartner einmal Fakten vorlegt, und das ist unbestritten, das ist keine Verschwörungstheorie, es gibt eine einstündige Dokumentation vom BBC, Kinsey und die Pädophilen. Ich denke, BBC kann man jetzt nicht vorwerfen, dass sie christlich-fundamentalistisch unterwandert sind und sowas forcieren würden. Damit eng zusammenhängend Helmut Kentler und Ernest Bornemann. Helmut Kentler gilt als die Koryphäe, so der Pate der deutschen Sexualpädagogik. Und er hat unter anderem das Buch geschrieben, Zeig mal, das ist ein großformatiger Bildband mit Bildern, wie Erwachsene und Kinder aneinander rumspielen. Man kann es nicht anders bezeichnen, wie eine Familie irgendwie nackt zusammen ist und sich betatscht. Und wurde empfohlen, bis es dann irgendwann auf den Index kam, es darf nicht mehr neu gedruckt werden, aber das zum Beispiel hat Helmut Kentler rausgebracht. Helmut Kentler hat mit Mitteln der Stadt Berlin in den 60er Jahren ein Modellprojekt gemacht, wo obdachlose Jugendliche vermittelt wurden an Pflegeväter, die pädophil waren, absichtlich, weil er meinte, das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Die Jungs haben jemanden, der sie mal endlich lieb hat, naja, und die anderen haben auch das, was sie wollen. Dieses Modellprojekt, das wurde nicht verschwiegen. Es gibt einen sechsseitigen Artikel aus der Tageszeitung, dieses linke Blatt hier aus, unter anderem aus Bremen. Die haben sechs Seiten darüber aufgeklärt, wer ist Helmut Kentler. Das ist eine super Quelle. Das ist so ein linkes Blatt, wenn wir das zitieren und darauf hinweisen, das ist authentisch. Bis heute, die ganze Thematik, sollen homosexuelle Kinder adoptieren dürfen. Es gibt ja immer wieder Urteile dazu. Und bis heute ist in den meisten Urteilen als Quelle mit angegeben der Projektbericht von Helmut Kentler. Jemand aus diesem Netzwerk, die diese Lehrpläne verfassen oder diese Stundenentwürfe verfassen, das ist der Zögling von Helmut Kentler. Helmut Kentler ist gestorben vor ein paar Jahren und sein Zögling, das ist sein Nachfolger. Und der sitzt in diesen Bildungsplandiskussionen öfter mal in der Talkshow, schreibt viele dieser Bücher und wenn Sie als Pädagoge irgendwie sich zum Thema Sexualität informieren wollen, zum Beispiel bei der Bundeszentrale, werden Sie auf ihn verwiesen. So, wir können nicht all diese Verbindungen aufdecken, aber ich denke, zumindest so ein paar Stichpunkte sollten wir gehört haben. Und ich kann Ihnen, wenn Sie Interesse haben, noch einiges empfehlen, mit dem Sie es besser nachverfolgen können, an Literatur und anderen Quellen. Ja, die Kinderrechtsbewegung, aus der auch der Kinderschutzbund hervorgegangen ist, hat diese Sachen etwas abgemildert formuliert. Wie ich es eben schon erwähnt hatte, Kinder sollen sich selbst bestimmen. Zum Glück gab es in den letzten Jahren neue Strömungen im Kinderschutzbund, positive Strömungen. Aber noch in den 80er, 90er Jahren wurde in deren Zeitung Positionen wie die von Helmut Kentler vertreten. Bitte.
Können Sie bitte den Namen nochmal nennen von dem Schöpfling, von dem Kindler, der das jetzt...
Ich werde ihn gleich nochmal anschreiben. Sonst erinnern Sie mich gleich nochmal dran. Gut. Also wir auch Kinderschutzbund, Kinderrechtsbewegung, die sagen, Kinder sollen nicht selbst bestimmen, die sollen nicht unter Autorität stehen. Ja, dann haben wir den ganzen Aspekt vom Feminismus. Es ist nicht nur Alice Schwarzer, es ist Judith Butler, die die Grundlagen für diese ganze Gender-Ideologie gelegt hat. Auch hier finden Sie so einiges an Literatur auf dem Tisch. Ja, bis hin, wir sehen, wir nähern uns immer mehr unserer Zeit. Homo-Bewegung, die man übrigens nicht gleichsetzen darf mit jemand, der homosexuelle Gefühle hat. Das ist ein großer, großer Unterschied. Die Homo-Bewegung bezeichnet eine Lobbyorganisation. Und wir wissen, es gibt auch Lobbyorganisationen, die sich christlich nennen und für die wir uns in Grund und Boden schämen dürfen, wenn die irgendwo öffentlich auftreten. Das heißt nicht, dass alle, die homosexuelle Empfindungen haben, hinter dieser Bewegung stehen. Aber eine wichtige Aussage, für die sie bis heute massiv kämpfen, ist, Mann wird schwul geboren. Man sucht sich seine Sexualität nicht aus, sein Geschlecht kann man sich inzwischen aussuchen. Sie wissen das, dank Gender-Ideologie, es gibt über 400 Geschlechter, die man sich aussuchen kann, angeblich, ja, zumindest in Fantasien bestimmter Menschen. Aber Sexualität kann man sich nicht aussuchen. Es sei denn, man ist vorher heterosexuell, dann kann man sich verändern in irgendeine andere Richtung. Also in homosexuell oder transsexuell oder, ich weiß, wir müssen uns hier nicht alles ausmalen, aber auf jeden Fall irgendwie anders. Nur andersherum geht das auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall geht es andersrum. Also niemand, der homosexuell empfunden hat oder, wie gesagt, in irgendeiner anderen Art und Weise, kann seine Empfindung in die heterosexuelle Richtung verändern. Das ist so ein Dogma. Es ist halt Ideologie, wie gesagt, es ist ein Glaubenssystem. Warum kann einem keiner erklären, warum man sich das Geschlecht aussuchen kann und die Sexualität nicht? Warum es in die eine Richtung veränderbar ist und die andere Richtung nicht? Es gibt keine Aufklärung darüber. Ja, wir haben die neuen Atheisten wie Richard Dawkins oder auch Sloterdijk, die sagen, der Glaube an Gott ist der Kern aller Probleme. Nur weil Menschen an den einen Gott glauben, haben wir Kriege, haben wir Konflikte, haben wir diese krassen Unterschiede auf der Welt. Das ist relativ aktuell. Ja, und dann haben wir noch so jemanden wie George Weinberg oder inzwischen auch die Bundesregierung, die sagen, die Ablehnung bestimmter Sexualformen, das ist krankhaft. Es ist total krank, dass du das nicht richtig findest. Und das ist nicht nur so eine Aussage wie, ich finde das total krank, sondern du bist krank. Du bist faktisch krank. Du hast eine behandlungswürdige Angststörung. Das schauen wir uns gleich auch nochmal an, wenn wir uns die Strategie anschauen. Also George Weinberg war ein Psychotherapeut aus der Homo-Szene in den USA, ich glaube in San Francisco. Und er hat sozusagen zum Gegenangriff geblasen. Hat gesagt, ihr behauptet, wir wären krank. Im Gegenteil, ihr seid doch homophob. Das heißt, ihr kritisiert Homosexualität nur, weil ihr selbst Homos seid. Das ist nämlich die Lösung. Wir kennen das so vom Schulhof. Bist du doch selber, Spiegel. So, das ist ungefähr das Prinzip. Oder wie Rosa von Traunheim es sagte, nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Gesellschaft, die ihn ablehnt. Ja, Gender Mainstreaming, wir hatten schon erwähnt, obwohl es gibt gar keine Genderbewegung oder so. Das muss man sagen, es sind ein paar durchgeknallte Extremisten, die in wenigen Lobbyorganisationen versuchen, Einfluss zu kriegen. Gender, was halt sagt, das biologische Geschlecht hat eigentlich gar keine Bedeutung. Und es gibt nicht nur Mann und Frau, sondern letztlich unendlich viele Geschlechter. Es ist Doktrin der Bundesregierung, es ist Leitlinie der EU, also da ist es schon mächtig. Andererseits, die Leute, die sich diesen Murks ausdenken, die ihn wirklich glauben, das ist eine winzige Gruppe, das sind oft Vereine mit ganz, ganz wenig Geld. Einmal zu heftige Kritik aus der Öffentlichkeit und auf einmal brechen die Gelder weg. Wir haben es gesehen in Norwegen. Norwegen hat es eine Fernsehsendung gebraucht. Norwegen war Genderland Nummer 1. Eine Fernsehsendung von Harald Eier, einem Komiker, der einfach nur ein paar unbequeme Fragen gestellt hat. In einer Sendung, in einer Sendereihe, die hieß Gehirnwäsche. Und hat ein paar unbequeme Fragen zum Thema Gender gestellt. 3 Monate später wurde das staatliche Gender-Institut eingestampft. 56 Millionen Kronen weg. Ersatzlos. Und da sehen wir, auf was für schwachen Füßen das Ganze steht. Aber es muss schon Gegenwind geben. Aber es sind keine zig Millionen Etats. Es sind nicht tausende Leute, die da wirklich dran sitzen und das durchpeitschen. Es sind vor allem ein Haufen Neufeministinnen, ein paar besonders extremistische Leute aus der Homo-Szene. Da ist noch einiges möglich. Aber wir müssen mal den Mund aufmachen. Ja, und in der relativ neu in dieser extremen Form, in der Erziehung muss der Staat das letzte Wort haben. Also, warum wurde das Erziehungsrecht geändert 2000? Weil Eltern gefährlich sind. Eltern sind gefährlich für die Kinder. Und deshalb dürfen dafür schon mal keine Autorität haben, das Recht, ihre Kinder nicht bestrafen dürfen. Das sind nämlich gefährliche Leute, diese Eltern. Deshalb sollte man die Kinder auch so viel wie möglich aus den Familien rausholen. Weil die sind überall anders sicher. Eltern haben auch keine Ahnung von Erziehung. Dafür haben wir Fachleute. Also ich hoffe, Sie rechnen mir das an. Ich säge da sozusagen an meiner beruflichen Zukunft, wenn ich sowas sage. Wir haben ja Fachleute, also lass nicht diese unfähigen Eltern mit den Kindern allein, sondern möglichst mit einem Jahr ab in die Krippe. Da sind die Kinder auch sicherer als zu Hause. Da werden sie auch gefördert, nicht wie zu Hause. Wir wissen ja, Eltern, die ihre Kinder zu Hause behalten, die sitzen den ganzen Tag auf dem Sofa und essen Chips und gucken Talkshows. So. Deutsche Politiker haben sowas gesagt. Deutsche Wirtschaftsbosse haben sowas gesagt. Nicht lange her. Und dann nach der Krippe ab in die Kindertagesstätte, damit die Eltern produktiv sein können. Ne, Mütter, die zu Hause bleiben, die gelten heutzutage als asozial, faul. Ja, wir haben ja andere Leute, die ihr Geld damit verdienen, die Kinder zu betreuen, damit die Mutter woanders Geld verdienen kann. Solange die Mütter woanders Kinder betreut und nicht ihre, ist es wieder in Ordnung. Aber Kinder müssen weg von den gefährlichen Eltern, aus der gefährlichen Familie. Dann haben wir Schule, Ganztagsschule. Wir haben Aussagen wie von Hannelore Kraft aus Nordrhein-Westfalen, SPD ihres Zeichens, die einmal sagte, es ist auch nicht lange her, wenn die Bildung im Kindergarten anfängt, dann müssen wir dafür sorgen, dass auch alle da sind. Wir wissen, was damit gedroht wird. Wir haben eine Schulpflicht. Wir dürfen unsere Kinder nicht zu Hause unterrichten, ist verboten, weil wir sind ja, wie gesagt, gefährlich und zu doof dafür. Die Kindergartenpflicht oder die Ganztagsschulpflicht stehen auf der Agenda. Und wenn wir nicht mal anfangen, den Mund aufzumachen, dann wird die auch kommen. In der Erziehung muss der Staat das letzte Wort haben. Eltern müssen überwacht werden. Es muss Telefone geben, wo man Eltern denunzieren kann, wo Kinder am besten ihre Eltern denunzieren kann. Schon in der Grundschule kriegen Kinder die Nummer gegen Kummer. Das ist der indirekte Draht zum Jugendamt. Und ja, natürlich, vielen Kindern mag auch geholfen werden, wenn sie mal über bestimmte Sachen sprechen können, wo die Eltern nicht die richtigen Ansprechpartner im Moment sind. Aber es ist der indirekte Draht zum Jugendamt, praktisch. Also gebe ich Kindern gleich die Nummer. Deine Eltern sind gefährlich, wenn deine Eltern dich mal gehauen haben, ne? Da sagst du Bescheid, kannst sie anrufen. Wenn deine Eltern gemein zu dir sind, dann rufst du da an. Also, in der Erziehung muss der Staat das letzte Wort haben, deshalb muss er auch die Kontrolle haben. Und alle Eingriffe in die Familie in den letzten Jahren wurden begründet, genau mit diesem Argument, es gibt ja diese Extremfälle. Wir hatten in Bremen, wo ein Kind im Kühlschrank gefunden wurde, obwohl die unter Beobachtung sozusagen des Jugendamts standen. Das ist dramatisch. Aber seit Jahrzehnten werden diese Extremfälle benutzt, um zu tun, als wenn das nicht 0, so und so viel Prozent wären, obwohl es bei jedem Kind dramatisch ist, was misshandelt wird oder noch schlimmer. Aber es wird so getan, als wenn das der Durchschnitt wäre. Als wenn nicht über 99% der Eltern kompetent sind, sich um ihre Kinder kümmern, wissen, was gut ist, vielleicht sogar besser als der Staat. Ja, und zuletzt, letzter Punkt in diesem Zusammenhang, sexuelle Minderheiten müssen gefördert werden. Als die Bundesrepublik gegründet wurde, war klar, sexuelle Minderheiten müssen begrenzt werden. Dann hatten wir einige Jahre später, sexuelle Minderheiten müssen befreit werden. Und jetzt müssen sie gefördert werden. Wenn Sie sich mal anschauen, wie viel Energie und Geld wird in das Thema Regenbogenfamilien gesteckt zum Beispiel. Also Homopaare, welcher Konstellation auch immer, mit Kindern, wo auch immer sie herkommen. Wissen Sie, wie viel es gibt davon in Deutschland? Es sind 18.000. Wissen Sie, wie viele Kinder bei beiden Elternteilen leben, die verheiratet sind? 80% der Kinder. Heute, 2015, 80% der Kinder leben bei verheirateten Eltern, die ihre echten biologischen Eltern sind. Das ist ein bisschen was anderes suggeriert, ne? Und suggeriert, dass jeder zweite oder dritte eigentlich sowieso schwul ist. Und jedes zehnte Kind in einer Homofamilie aufwächst. Das ist nicht so. Und deshalb muss das besonders gefördert werden. Siehe gerade auch die Bildungspläne, siehe mediale Aufmerksamkeit. In jeder Vorabendserie gibt es einen Quotenschwulen, mindestens. Oder eine Quotenlesbe. Das gehört sozusagen so zum guten Ton dazu. Wissen Sie, was wir übrigens fast nirgendwo mehr finden? Das ist ganz interessant. Kennen Sie irgendeine Serie, also müssen wir nicht jetzt sagen, aber vielleicht fällt es Ihnen nachher noch ein, irgendeine Serie aktuell, die produziert wird, wo es normale Familien gibt? Also Eltern, verheiratet, nicht Patchwork, nicht Homo, nicht sonst irgendwas, sondern aktuelle Serien, wo Familie positiv dargestellt wird, also wo es kein Unterdrückungspapa gibt, keine betrogene Mutter, kein sonst was. Also wir hatten in ähnlicher Runde mal die Frage gestellt, wir kamen tatsächlich auf eine Familie oder eine Serie. Die Simpsons. Und das ist nicht erfreulich, wirklich. Gut. Also ich hoffe, in diesem Crashkurs haben wir jetzt ein bisschen Überblick gekriegt. Es baut aufeinander auf. Es ist nicht eine große Strategie. Es hat nicht einer am Schreibtisch gesessen oder am Reißbrett und gesagt, so machen wir das und dann kommen die und die und die. Einer vom anderen abgeschrieben, einer bezieht sich auf den anderen und sagt, naja, also ich nehme mich das ganze Paket dieser Ideologie, aber das passt mir ganz gut. Weil ich habe schon immer gegen meine Eltern rebelliert und grundsätzlich Elternfamilie ist was total Böses. Und deshalb passt mir dieser Teil dieser Lehre gut und ich baue eine eigene raus. Und so kam es Schritt für Schritt zustande. Wir hatten einen ganz großen Umbruch, hatten wir nochmal in der Nachkriegszeit durch die sogenannten 68er, obwohl das nur eine Symbolzahl ist. Es ist ja nicht im Jahr 68 alles passiert. Aber das ist so die Symbolzahl. Die Frankfurter Schule war vorher isoliert, das war so eine linke Kadertruppe, die hochkomplizierte Texte veröffentlicht hat, die niemand verstanden hat. Also es lief relativ gut, könnte man sozusagen behaupten. Aber die rebellierenden Studenten, die auch im Konflikt waren mit der Elterngeneration, Das war die Generation Auschwitz. Es wurde nicht vernünftig aufgearbeitet. Dazu kam Vietnamkrieg. So. Und sie waren schon auf Rebellion und auf Anti. Teilweise verständlich. Und in ganz vielen Punkten extrem überzogen und verdreht. Und dann kam diese Frankfurter Schule, Adorno, Horkheimer, Erich Fromm und so weiter und lieferten ihnen ein Grundgerüst. Ein ideologisches Grundgerüst. Ihr könnt Revolution machen. Die Revolution mit dem Gewehr in der Hand, das funktioniert hier im Westen nicht. Wir machen Kulturrevolution. Und das wurde in den 30er Jahren in Ungarn, in den 20er Jahren in Ungarn bereits probiert. Merken Sie sich mal den Namen Lukas. Das war ein Lukas. Also wie Lukas, nur genau, mit CZ. Das war ein kommunistischer Politiker, der hat das Konzept des kulturellen Terrorismus eingeführt. Und das ging folgendermaßen: Eltern und Kinder voneinander trennen, wichtig. Kinder kollektiv erziehen und Kinder sexualisieren. Ja. Und das war einer der Mitbegründer der Frankfurter Schule. Ist nach Deutschland gekommen, sein Regime wurde relativ schnell abgesägt, weil selbst den traditionellen Kommunisten war er zu durchgeknallt, zu extrem. Aber er hat damit die Frankfurter Schule gegründet und die haben gesagt, wir müssen kulturell eine Revolution machen. Der Marsch durch die Institutionen. Wir müssen Teil dieses Staates werden, die mit unseren Eulen Steinen und Brand setzen und unseren Kommunen und so weiter machen wir keine richtige Revolution, sondern wir müssen es kulturell machen. Wir müssen diese Kultur zerstören und durch eine andere ersetzen. Genau. Die Strategie der Kulturrevolution. Grundsätzlich ist erstmal Strategie, das böse Herz des Menschen füttern. Also es wird nichts Neues hereingetragen in das Menschenherz, sondern das Böse, was schon da ist, dem wird Futter gegeben. Das ist der Kern dieses ideologischen Netzwerkes bis heute. Rebellion ist gut. Rebellion ist super, das ist nämlich für Freiheit, für Gleichberechtigung, so Robin Hood-mäßig, du haust auf den Putz gegen das Böse. Rebellion ist klasse. Das entspricht genau dem menschlichen Herz. Was ist denn das Urproblem des Menschen? Ungehorsam. Ungehorsam ist das Urproblem. 1. Mose 3. Und dann roter Faden durch die ganze Bibel. Wir brauchen nur in unser Leben gucken oder in unsere Geschichte. Ungehorsam ist das Kernproblem des Menschen. Und es wird gefüttert mit, ja, Rebellion, nieder mit der Autorität. Es wird gefüttert mit, Unzucht ist super. Dass das als Unzucht bezeichnet wird, von der alten Kultur, dazu hast du die Freiheit. Befrei deine Sexualität, leb sie aus. Und das entspricht natürlich dem Herzen. Und jeder ist in einer anderen Nuance ansprechbar. Also für den einen ist es mehr die Sexualität, für den anderen die offene Rebellion, der Widerstand gegen Autorität. Aber all das Böse, das wird stark gemacht. Was ist im Menschen, im Herzen des Menschen? Mord. Ja, kämpft gegen die da oben. Das ist übrigens auch so ein typischer Ideologensatz. Die da oben. Was die mit uns wieder machen. Das ist das ideologische Spießertum. Also, das böse Menschenherz wird gefüttert. Wir haben aber einige Unterpunkte. Schritt für Schritt. Erstens, kritisieren. Kritisieren ist so der erste Schritt. Das, was ist, ist auf jeden Fall schlecht. Und es geht um die Kritik des eigenen. Also nicht des eigenen selbst, also nicht von mir persönlich jetzt. Ich möchte nicht kritisiert werden, das ist klar, vor allem nicht von mir selber. Aber schlecht ist auf jeden Fall schon mal, Deutschland ist auf jeden Fall schon mal schlecht. Bitte jetzt alles in großen Anführungszeichen zu verstehen. Weil ich komme aus Deutschland, dann ist Deutschland auf jeden Fall schon mal schlecht. Die Deutschen sind ja sowieso auch heute alle irgendwie noch Nazis. Ne? Da gehen Sie mal in Bremen ins Viertel, da finden Sie bestimmt Konsens zu dem Satz. Also, Deutschland ist schon mal böse. Europäer sind auf jeden Fall böse. Die haben nämlich immer alle anderen Völker unterdrückt. Und was Gutes ist dann eher so in den fernöstlichen Kulturen oder Afrika, die sind auch so lebensbejahend und so. Wissen Sie, wer die Sklaverei erfunden hat, wie wir sie im 18., 19. Jahrhundert noch hatten? Das waren gar nicht Europäer, die haben die Schweinereien auch gemacht. Ganz, ganz schlimm. Erfunden haben es die Moslems. Im 8. Jahrhundert. Dieses Konzept, Schwarze sind Untermenschen, das sind Tiere, ist aus dem Islam das Konzept. Nee, aber es sind auf jeden Fall die bösen Europäer gewesen. Weiße, heterosexuelle Männer sind für das Übel dieser Welt verantwortlich. Und das, was wir haben, ist auf jeden Fall schlecht. Die Werte sind schlecht, die Schule ist schlecht, der Einfluss der Gemeinde Christi oder der Kirche ist auf jeden Fall schlecht und gefährlich. Meine Familie ist übrigens schlecht. Das gehört auch immer mit dazu. Ich nicht, ne? Ich bin ein Opfer von all dem. Aber das ist alles schlecht. So, und es wird ein Forum dafür geschaffen, für diese Kritik. Und es wird genau das befördert. Jemand, der selbst diese Kritik noch nicht in sich hat, also das Potenzial im Herzen, aber noch nicht das formulieren könnte. Kinder zum Beispiel. Gucken Sie sich mal das Schulmaterial Ihrer Kinder oder Ihrer Enkel an. Gucken Sie sich mal die Lesebücher an. Schreiben Sie mir bitte mal eine E-Mail oder rufen Sie mich mal an, wenn Sie ein Lesebuch finden, wo Autorität als positiv dargestellt wird und nicht als kritisch oder gefährlich oder wo sie missbraucht wird. Positive Autorität. Ich wär gespannt, ob es sowas irgendwo noch gibt. Also kritisieren, biete ein Forum dafür, lade dazu ein, gib Ideen dazu. Merkst du gar nicht, wie deine Eltern dich unterdrücken? Das können die ja nicht mit dir machen. Zweitens, dekonstruieren, wir können sagen zerlegen. Dekonstruieren und viktimisieren, also zum Opfer machen. Zerlege die Realität, die dich zum Opfer macht. Also, wenn wir eine gesellschaftliche Realität haben oder eine faktische Realität haben, dann musst du die nicht annehmen. Sondern schaff dir deine eigene Realität. Wir kennen das aus einer relativ bekannten Kindergeschichte. Pippi Langstrumpf. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Darum geht es letztlich. Ich mache Gesellschaft so, erstmal in meinem Kopf, in meinem Denken, wie sie sein sollte. Und das Alte wird zerlegt. Da zeige ich auf, es ist alles nur Konstruktion. Familie, Ehe zwischen Mann und Frau. Und erst recht, alles, was mit Glauben zu tun hat. Das ist doch nur Projektion im Gehirn. Das sind nur irgendwelche alten Normen. Das bedeutet doch gar nichts. Kommt eine neue Zeit. Es wird alles anders. Und da werden wir nicht mehr fertig gemacht. Wir, die wir benachteiligt sind von der bösen Gesellschaft, vom bösen Elternhaus, von der ganzen bösen Umwelt, die uns daran hindert, richtig gut zu sein. Also kritisieren, dann zerlegen und zum Opfer werden und andere machen. Das ist das typische Programm, ich hatte es ja vorhin erwähnt, der klassischen feministischen Selbsthilfegruppen, und nicht nur derer, komm mal vorbei und wir zeigen dir, dass du ein Opfer bist. Und das Erschreckende ist, die moderne Sozialarbeit zielt in genau die gleiche Richtung. Wir dürfen nicht vergessen, das ist ein riesen Dienstleistungskomplex. Ein Kind unter Jugendamtsbetreuung, Minimum 1.000 Euro pro Monat. Schnell nochmal 2, 3. Gar kein Problem. Und untergebrachtes Kind. Also ein Kind, was in ein Heim kommt oder eine Einrichtung. Ab 2.500, kann aber auch schnell mal bis zu 8.000 Euro im Monat gehen. das sind GmbHs, die das machen. Es gibt ein Interesse daran, Kind zu erklären, du bist ein Opfer. Ja, dann nächster Schritt, sozusagen 3.1, die Nazi-Keule. Also wir haben kritisiert, haben gesagt, das ist alles schlecht, wie es ist. Wir haben die alte Realität auseinandergenommen und uns eine neue gebaut, zumindest im Kopf. Und vielleicht auch schon darüber hinaus. Und jetzt sind wir beim Schritt, jetzt können wir in die Offensive gehen. Können wir sagen, schweig oder stirb. Warum? Ja, weil du Nazi bist sonst. Bibeltreue Christen sind potenziell Nazis. Also, natürlich nicht wirklich. Ich hoffe, Sie verstehen mich. Aber genau das wird gesagt. Demo für alle in Stuttgart oder auch in Hannover. Wer demonstriert da? Ja, so rechts außen, rechter Rand. Rechter Rand aus Hannover hat darüber auch berichtet. Ich war bei der Demo für alle in Hannover. Wissen Sie, wer da stand, als dieser Marsch losging? Die drei wichtigsten Fotografen von der Antifa. Antifa, das ist so diese militante Truppe, die gegen alles vorgeht, wer Nazi ist oder wen sie als Nazi definieren. Und die drei zentralen Fotografen, die sozusagen Feinde knipsen. Ich kenne die persönlich aus meinen alten Zeiten. Und die standen da, die haben alle Presseausweis, weil sie halt hin und wieder für Zeitungen arbeiten, das ist wichtig für so eine Aufgabe. Die standen dann da und haben die Leute abfotografiert. Und die Botschaft zwischen den Zeilen war klar, ihr seid Nazis jetzt. Seid besser still, weil wir haben euch jetzt in der Kartei. Und dieser Begriff Nazi, der hat nichts mehr mit Nationalsozialismus tatsächlich dann zu tun, sondern bezeichnet jemand, der konservativer als die SPD ist. Das drückt es ungefähr aus. Jemand, der vom Mainstream abweicht. Abweichler. Abweichler und Nazi. Warum stirb? Also warum schweig oder stirb? Ja, damit bin ich sozial am Ende. Wenn das durch die großen Medien geht oder durch meine Nachbarschaft geht, das ist Nazi. Das ist so rechtsaußen, konservativ, Abtreibungsgegner, das ist kurz vor NPD. Dann bin ich höchstwahrscheinlich sozial ziemlich tot. Bin ich außen vor. Weil mit denen redet man nicht, ne? Mit Nazis braucht man nicht reden. Und sollte man auch nicht reden. Keine Bühne für die Nazis, bloß nicht mit denen reden. Ja, und 3.2, das ist dann sozusagen die Alternative, manchmal auch kombiniert, was ich vorhin schon sagte, du bist doch krank, na dir werden wir schon helfen. Du hast eine Phobie. Du hast zum Beispiel eine Homophobie. Also du hast eine krankhafte Angststörung vor Homosexuellen, deshalb lehnst du es ab oder bist kritisch dazu. Und das hast du eigentlich, weil du eigentlich in deinem innersten tiefen Herzen selbst ein Homo bist. Das ist ungefähr die Begrifflichkeit. Ja, es wäre schön, wenn man eigentlich noch drüber lachen könnte, weil das Problem ist ja, wir kennen das aus der Sowjetunion. Diejenigen, die man zum Schweigen bringen will, die kommen entweder in den Knast oder in die Psychiatrie. Und inzwischen gibt es Programme in den USA, in England, wo Menschen per Gerichtsbeschluss reinverwiesen werden oder per Schulbeschluss ein Toleranztraining, ein Sozialtraining, weil sie sich kritisch geäußert haben über irgendwelche Sexualitätsformen oder so. Aber dir werden wir schon helfen. Du erkennst ja nicht mal, dass du Hilfe brauchst. Ja, und dann der letzte Schritt. Ja, unterdrücken und verfolgen. Wird im Zweifelsfall, wenn ich die Nazi-Keule schon angewandt habe, keine Toleranz für Intoleranten, dann darf ich draufhauen, dann darf ich einen Saal besetzen, eine Straße blockieren, dies, das, jenes, weil ich kämpfe ja gegen rechts. Auch wenn das mit rechts nichts zu tun hat. Sie können sich sicher sein, Jeder von uns ist gefährdet, von Rechtsradikalen Ärger zu kriegen, weil wir ihrer Meinung so entgegenstehen und wirkliche rechtsradikale Gewalt als Mittel eindeutig bejahen. Das geht gar nicht anders. Also deshalb gehören wir genauso zu deren Raster des Feindes. Aber wenn wir erstmal zum Nazi tituliert sind, keine Toleranz der Intoleranten, dann darf man eigentlich machen, was nötig ist. Ja, das ist die Strategie. Wir wollen noch zumindest einen kurzen Blick drauf werfen, was können wir denn machen? Konzepte für den Widerstand habe ich es genannt. Wer schweigt, der stimmt zu. Wenn wir dieser Schweigespirale zustimmen, das heißt, wenn wir den Mund halten über bestimmte Themen, dann stimmen wir zu. Denn es ist, als wenn wir Ja und Amen sagen. Und die Zähne zeigt, wer den Mund aufmacht. Also, wir müssen was dazu sagen. Wir dürfen dazu nicht schweigen. Wir dürfen nicht dazu schweigen, wenn Gottes Ordnungen verhöhnt und verneint werden. Das heißt nicht, dass wir immer was ändern können, aber wir können das Schweigen ändern. Das können wir hundertprozentig. Wir können reden mit dem Mund, wir können schreiben, wir können uns positionieren, wir kommen aus der Deckung raus. Das können wir immer tun. Und diese Schweigespirale, die gewollt ist, also sonst haben wir gesehen, was passiert. Von der Kritik bis zur Verfolgung gibt es einen drauf und deshalb haltet alle schön die Klappe. Aber diese Schweigespirale ist halt sehr fragil. 99% der Leute den Mund halten, hört man die 1%, die den Mund anfangen aufzumachen, viel, viel besser. Und das, was Political Correctness lehrt, ist nicht das, was die Mehrheit denkt. Die Mehrheit glaubt nicht an Gender Mainstreaming. Erzählen Sie mal Ihren Nachbarn, Ihren Arbeitskollegen, was Gender Mainstreaming ist. Wusstest du schon, es gibt 400 Geschlechter, die kann man sich aussuchen. Aber wie man sexuell anziehen findet, das kann man nicht ändern. Das kann man sich auch nicht aussuchen. Die werden sich kaputt lachen. Oder ihnen einen Vogel zeigen. Das glaubt doch nicht die Mehrheit. Deshalb, wenige, die den Mund aufmachen, werden oft besonders gut gehört. Und dann Wahrheit, ja, die war schon immer unbequem. Und Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Und es ist ein starkes Zeugnis, wenn wir zur Wahrheit stehen. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Und wo sieht man ein Licht besonders gut? Na, da, wo es besonders dunkel ist. Umso finsterer die Zeit, umso heller leuchtet das Licht, was Jesus in uns brennen lässt. Weil es so wenig Licht gibt. Umso wichtiger. Stehen wir zur Wahrheit. Was haben wir hier schon zu fürchten? Geschwister in Ländern wie Nordkorea, im Jemen, Saudi-Arabien, die kommen ins Lager, die kommen ins KZ, denen werden Köpfe abgehackt. Was haben wir hier zu befürchten? Auch, dass wir schief angeguckt werden im Moment. Leute, wir dürfen viel mutiger sein. Wir sollten es auch. Ja, dann dürfen wir nicht vergessen, Rebellen, und das sind diejenigen, die hier den Ton angeben. Das sind eigentlich Rebellen. Das sind die Kinder und Enkel der 68er, die fühlen sich selbst noch als Rebellen, als Widerständler. Die können mit Opposition gar nicht umgehen. Das stelle ich immer wieder fest in der Auseinandersetzung. Sie fühlen sich als die Opposition. Und auf einmal wollen sie herrschen. In den Medien, in der Politik, in der Pädagogik. Die können damit nicht umgehen. Wenn sie auf einmal merken, wir sind die Herrschenden und jemand anderes sitzt hier in der Opposition. Lerne die Sprache des Protestes kennen. Ich denke, Sie kennen Ostwestfalen-Lippe, diese Region gleich hier um die Ecke. Da wohnen Zehntausende, wahrscheinlich Hunderttausend fromme Russlanddeutsche. Stellen Sie sich mal vor, zu Themen wie Bildungsplan würden nur in Ostwestfalen-Lippe, nur in dieser kleinen Region, diese Gemeinden nur symbolisch einmal auf die Straße gehen. Oder zusammen irgendwie die Stimme erheben. Nichts verboten ist, nur das, was völlig legitim ist in diesem Staat. Das wäre Signalwirkung. Und wie gesagt, wir haben so tolle Möglichkeiten. Wie können wir unseren Protest verbreiten? Den Mund aufmachen, obwohl wir sogar zu Hause sitzen. Ganz, ganz wichtig, die Hintergründe und die Netzwerke dieser Ideologen, die müssen aufgedeckt werden. Wir haben das in Ansätzen schon mal probiert. Sie finden hier viel gute Literatur zur Ansicht, die dabei weiterhilft. Wenn wir unseren Zeitgenossen sowas aufdecken, das hat Wirkung. Wir haben es erlebt, vor der Bildungsplan-Demo in Hannover wurde in homosexuellen Foren, die dagegen Stimmung gemacht haben, wurden die Hintergründe von den Bildungsplänen gepostet. Und auf einmal schrieben diverse Homosexuelle aus diesen Foren, das ist erschreckend, davon haben wir gar nichts gewusst. Sogar in diesen Kreisen kommen Menschen zum Nachdenken. Und letzter Punkt. Heiße Eisen wollen angesprochen werden. Und das ist auch eine große Herausforderung für uns als Gemeinden. Es reicht nicht, dass wir nichts sagen, dass wir uns um das Thema nicht kümmern. Wir müssen die heißen Eisen unserer Zeit ansprechen. Auch in unseren Hauskreisen, unseren Jugendkreisen. Und. Weil die Welt macht es. Die Welt spricht diese heißen Eisen an. So bekommen die Menschen nur eine Position. Und sie sollten die biblische Position hören. Und sie sollten auch informiert werden über die Lügen der Ideologien. Sie sollten Themen ansprechen wie Schöpfungsordnung kontra Gender Mainstream. Lebensrecht kontra Abtreibung. Ganz nebenbei, hier finden Sie auch Handzettel zum Marsch für das Leben in Berlin im September. Unterstützen Sie das nach Ihren Möglichkeiten. Das ist ganz wichtig. Sehr schön. Bibelorientierte Erziehung kontra postmoderne Pädagogik. Und auch wenn wir es jetzt nicht mehr besprechen können, ich gebe Ihnen das mit. Eine Gegenüberstellung. Einmal, was sagt Gottes Wort zur Kindererziehung und was sagt der Zeitgeist zur Kindererziehung? Es ist genau das Gegenteil. Es ist nicht vereinbar miteinander. Es ist das absolute Gegenteil. Wir nehmen es mit, gehen es weiter, wenn Sie den haben. Auf der Rückseite sind so einige gesammelte Zitate rings um unser Thema. Von verschiedensten Leuten, von Napoleon bis Schiller. Verschiedene spannende Zitate gebe ich Ihnen gleich rum. Und noch ein Paper habe ich für Sie. Es gibt noch zweimal Papier jetzt. Auf der einen Seite finden Sie eine Liste, unvollständig, aber eine Liste über den Wertewandel in Deutschland. Also vom Grundgesetz bis letztes Jahr, wie es sich immer mehr beschleunigt, ein radikaler Wertewandel, ganz im Sinne dessen, was Sie hier im Stammbaum der Ideologen gefunden haben. Weil oft wird uns ja gesagt, es kommt uns nur so vor, es verändert sich ja immer irgendwas. Und das stimmt nicht. Und das können wir belegen. Das ist wunderbar. Danke dir. Und auf der Rückseite ist es leider etwas kleingedruckt. Ich empfehle sonst eine Lupe. Aber es ist lesenswert. Also von daher machen Sie sich die Mühe. Die Überschrift ist Gleichschaltung der Kinder, Strategien der Einheitsideologie. Wie geht das? Wie wird erstmal Chaos gestiftet? Und dann wird gesagt, wir brauchen Kontrolle. Ist es hier so ein Chaos in den Familien, bei den Kindern los? Sind ja psychisch alle durcheinander, diese Scheidungskinder. Vorher haben wir gesagt, gib die Scheidung endlich mal frei. Wie funktioniert das? Wie geht es durch Fremdbetreuung, durch Medien, durch Opferideologie? Wie Identitäten zerstört werden? Wie sollen Kinder im Sinne der Ideologien gleichgeschaltet werden? Ja, auch das nehmen Sie mit, prüfen Sie es gerne. Und meine Bitte ist, weil ich habe hier schon Zeichen gekriegt, ich darf jetzt nicht mehr. Meine Bitte zum Schluss ist, Sie sitzen nicht umsonst hier bei diesem DCDB-Tag, bei dieser Regionaltagung. Sie sitzen nicht umsonst bei diesem Thema. Machen Sie was draus. Lassen Sie diese Themen nicht einfach etwas Gehörtes sein, wo man sagt, ja, das, ich habe mal was gehört, das war ganz interessant. Machen Sie was draus. Machen Sie den Mund auf, wo Sie können. Tun Sie sich mit anderen zusammen dafür. Bitten Sie Ihre Gemeinde, falls es noch nicht passiert, dass kritische Themen auf die Tagesordnung kommen. Kümmern Sie sich um Ihre Kinder, um Ihre Enkel, um die Kinder in Ihrer Gemeinde und informieren Sie sie über das, mit dem Sie konfrontiert werden. Sie bekommen hier, ich lege hier vorne noch hin, eine Ausgabe der Ethos, kennen Sie vielleicht. Ich habe einen Artikel geschrieben für Ethos, Kinder stark machen gegen Ideologie. Wir können Prävention betreiben, wir können Prävention gegen Drogen betreiben, gegen politischen Extremismus, aber auch gegen diese Ideologien. Wir müssen nur schneller sein. Wir müssen unseren Kindern sagen, was ihnen da für ein Murks und Marx erzählt wird. Sagen, das wollen die dir erzählen? Glaub es nicht. Das stimmt nicht. Du bist jetzt schlauer. Du hast schon was gelernt und du musst nicht mehr darauf reinfallen. Schneiden wir das an. Wir können unsere Kinder nicht bewahren. Wir können die nicht auf irgendeiner Insel großziehen. Wir können die nicht verstecken. Normalerweise werden unsere Kinder in dieser Gesellschaft bestehen müssen. Also fördern wir sie. Und in diesem Sinne, wenn wir auf unser Leben mal irgendwann zurückgucken, wird keiner von uns sagen, da bin ich mir sicher, hätte ich mal weniger Zeit mit den Kindern verbracht. Wir werden immer das Gegenteil sagen. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Machen wir das. Investieren wir in die Kinder, in die Jugend und in unsere Geschwister natürlich, die Zurüstung brauchen. Lassen Sie mich noch einmal beten und damit übergebe ich dann das Mikrofon. Und ja. Ach Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns diese Zeit und diesen Tag schenkst, dass wir uns mit diesen Themen beschäftigen. Und Herr, du weißt, es sind keine schönen und angenehmen Themen. Aber Herr, danke, dass du uns Kraft und Mut gibst, dass wir es trotzdem tun, dass wir es erst recht tun. Dass wir dieser kleinen Minderheit von Schreihälsen hier nicht das Feld überlassen. Herr, wir können diese Welt nicht zum jetzt Paradies auf Erden machen. Das ist nicht unser Auftrag. Das wäre fatal, wenn wir das glauben würden. Herr, wir können Zeugnis geben von dir. Wir können stehen zu deinem Wort, zu deinen Ordnungen. Wir können die Menschen in unserem Umfeld versuchen zu prägen. Und darum bitten wir dich, dass du uns das wirklich, wirklich aufs Herz legst. Dass du uns Kraft und viel Freude dazu gibst. Dass du uns offene Augen gibst für all die Gelegenheiten, die du schenkst. Herr, wir danken dir für die große Freiheit, für die vielen Möglichkeiten, die wir hier noch haben. Und danke, dass wir noch Dienst für dich tun dürfen, bis du uns heimholst. Hilf uns, dass wir diese Zeit wirklich gut nutzen. Herr, wir bitten dich jetzt auch nochmal für den DCTB. Bitte segne diese Arbeit weiter. Bitte schenk auch ausreichend Mitarbeiter, Unterstützer und Spenden. Wir bitten dich für die Gemeinde hier. Bitte segne die Gemeinde. Lass sie ein Segen sein für ihr Umfeld. Segne all die Menschen, die ja heute einen Dienst getan haben und alle Zuhörer. Bring uns alle gut und sicher wieder nach Hause. Bitte sei bei den Menschen, die wir lieb haben. Amen.
Ja, vielen Dank, lieber David, für diese gewaltige Ausschau. Es ist schon so, wie mir mal jemand gesagt hat, müsste immer solche schwerwiegenden Themen angreifen, könnte man nicht auch was Leichteres anpacken. Aber ich denke, erstens ist es nötig, zweitens hat es auch von der Ausschreibung her gezeigt, dass Sie daran Interesse haben und jetzt ist einiges gesagt worden. Manches müssen wir sicher verdauen, aber vielleicht ist auch die eine oder andere Frage oder Verstärkung noch da. Wir haben noch ein paar Minuten, bevor wir dann hier abschließen. Hat jemand noch was zu fragen oder zu ergänzen? Oh, danke, das ist eine gute Bemerkung. Wir lassen mal nebenher durch.
Ich hätte die Frage, Wie kann man in den Rahmen einer kulturellen Revolution Rudolf Steiner einordnen und was halten Sie von der Wahrheitspädagogik?
Also, die steinersche Lehre ist eine Verstrickung verschiedener Lehren. Der Name Jesus taucht da drin auch auf. Es taucht Ökologismus auf, viel Esoterik.